herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode. Der Ted ist dabei.
Hey!
Und der Joe ist dabei.
What's up, my peeps?
Und in dieser Episode geht es um einen Film, der handelt von einem Mann, der stirbt an Bauchkrebs.
Ja, genau.
Ikiru. Oder auf Deutsch auch Ikiru, einmal wirklich leben.
Ja, weißt
du. Film von Akira Kurosawa, den haben wir schon mal gehabt hier in der Top 250, nämlich mit High and Low, gar nicht so lange her.
Und Samurai.
Und auch noch ein paar Mal. Und Harakiri natürlich. Und
Harakiri ist nicht Harakiri.
Ist nicht von ihm. Fuck, ja, shit. Ja, das ist Kobayashi.
Ne? Reingelaufen, mitten rein.
Voll rein. Aber Seven Samurai auch, aber der ist aber schon lange her.
Yes. Ja, das ist schon sehr lange her. Ich glaube, Yojimbo ist auch von
Das
Kobayashi,
ist auch von ihm, ja.
Nee, Yojimbo ist...
Nee, Yojimbo ist
aber,
größer.
Ja, also zumindest der erste. Der kommt ja auch noch.
Yojimbo ist ja auch so eine ganze Reihe. Da gibt es irgendwie 15 Filme oder so.
So wie mit Clint Eastwood halt ist. Ne? Genau. Die haben ja auch mit Clint Eastwood haben sie Yojimbo kopiert. Yes. Okay. Zu Ikiru. Ein Film von Akira Kurosawa. Ich spreche es jetzt alles auf Deutsch aus, weil meine Zunge das nicht mitmacht mit diesem vorne. Das R kann ich einfach nicht. Das fällt den Franken bestimmt leichter als mir.
Den
oder
Franken?
Den
wie kommst du da jetzt drauf?
Franken. Die Franken können bestimmt gut Japanisch.
Das ist der größte Lieb, den ich jemals gehört habe.
Was?
Ja, zumindest das.
Zumindest die Aussprache vom R. Sonst... Natürlich.
Das fränkische Japanisch würde ich gerne hören.
Das fränkische Japanisch. Ich mache ja immer Jokes über dass Schwäbisch dem Japanischen auch nicht so weit entfernt ist, dass man einfach schwäbische Worte auf Japanisch aussprechen kann, wie Schofsegel. Ja, okay.
Oh Gott. Ja, also ich meine, mach weiter. Das ist schon viel zu derailed hier. Jetzt machen wir mal hier Ordnung, okay?
Ich freue mich jetzt schon.
Direkt
darauf. Ich freue mich jetzt schon auf den Schnitt dieser Episode. Ich weiß, das wird einfach ein Fest, dass alles so ist. Takashi Shimura spielt die Hauptrolle, Kanji Watanabe. Außerdem spielen noch mit Kaneko, Shinichi, Himori, Haru, Tanaka und viele mehr. Ich habe alles falsch ausgesprochen. Es ist ein Film, der handelt von einem Bürokraten, ein mittelalter Bürokrat, der auf das Ende seines Lebens so ein bisschen indirekt zugeht. Anfangs versteht er, weiß er noch nicht, dass es so ist. Geht zu einem Arzt, weil er ständige Magenschmerzen hat. Und findet raus, dass er Magenkrebs hat, allerdings quasi auch nur so indirekt im Endstadium. Hat also nicht mehr lang zu leben und trifft auf eine junge Frau, während er so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens sucht. Zu Hause, genau, wohnt er mit seinem Sohn und dessen verlobter Frau und sowas. Und hat connected aber nicht mit ihm. Ich hatte starke hier Studio Ghibli Vibes mit dem Verfall der Familie. Hab total sofort an die Interviews denken müssen. Genau, auf jeden Fall mit seiner Familie findet er keinen Halt. Trifft bei seinen Eskapaden durchs Nachtleben und durch die Suche nach dem Sinn des Lebens auf eine junge Frau, die in seinem Department auch arbeitet, findet in ihr so ein bisschen einen Halt und sie kündigt dann quasi. Also nee, nicht sie trifft, sie sucht ihn, so war es genau. Sie sucht ihn, weil sie kündigen will und er muss das quasi abzeichnen. Und dann kommen sie ein bisschen in Kontakt, er will Zeit mit ihr verbringen. So vermutlich eher so platonischer Natur, aber es ist so ein bisschen, ne? Und letztendlich findet sie ihren Sinn, indem sie in der Spielzeugmanufaktur arbeitet. Und da realisiert er, dass der Sinn des Lebens darin besteht, anderen Freude zu bereiten, für sie zumindest. Und dass es für ihn ja auch funktionieren könnte. Und dann nutzt er den Rest seines Lebens, um in seiner bürokratischen Position den Bau eines Parks über einer bisherigen Kloake, die Stadt sich geweigert hat, zuzuschütten, was er quasi bisher immer blockiert hatte, entscheidet sich dazu, das durchzudrücken gegen jegliche Widerstände. Und das wird dann nicht chronologisch erzählt. Wir haben quasi einen harten Cut, so kurz vor, dreiviertel Stunde vor Ende des Films, dass er tot ist. Und dann haben wir eine lang ausgedehnte Szene, in der die ganzen Bürokraten auf seiner Trauerfeier sitzen, sich heillos besaufen und wir parallel immer wieder Rückblenden dazu haben, wie er versucht, das durchzudrücken gegen deren Widerstände und sie dann am Ende von Frauen und Kindern und irgendwie der Erzählung, dass er dann auf der Schaukel saß im gebauten Park, der ihm nicht mal gewidmet war, weil sie alle dann den Credit an sich gerissen haben, wie er da saß und ein Lied sang voller Freude und Inbrunst kurz bevor er gestorben ist. Und sie alle sind vollkommen berührt von dieser Offenbarung und geloben, sich aufzureiben für das Wohl des Volkes und für das Wohl des großen Ganzen. Und das Ganze hält ungefähr 5 Minuten und dann endet der Film, indem sie wieder zurück in ihr Behördenschimmel, Amtsschimmel, Modus operandi zurückkehren. Ich habe letztes Mal vermutlich mit dem Ted angefangen, also fange ich mit dem Joe an. Joe, yo. Wie fandest du Ikiru? Hattest du ihn schon mal gesehen?
Yes.
Oder auch nicht?
Ich ja, hatte hast du ihn schon mal gesehen? Hatte den schon mal gesehen und zwar Anfang dieses cool. Jahres. Also
wegen Oscar.
Ja, genau, weil ja das britische Remake Living für 2 Oscars, right. glaube ich, nominiert war. Unter anderem war das Drehbuch für Living nominiert, wo der Autor dieses, also von Ikido, nominiert war, weil das im Prinzip dasselbe Drehbuch war. Also wurde einfach der Original Writer wieder nominiert. Ich weiß nicht, ob er hierfür nominiert war damals, ob er dann 2-mal für dasselbe Drehbuch nominiert war oder nicht. Wie auch immer. Genau, dafür hatte ich es geguckt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich schaue jetzt nicht das Remake, bevor ich das Original gesehen habe. Hab mir beide hintereinander mehr oder weniger angeguckt, fand die beide sehr gut und jetzt habe ich den nochmal gesehen und fand ihn auch wieder sehr gut. Habe natürlich eine relativ ähnliche Reaktion zu dem gehabt, weil es ungefähr 6 Monate her ist. 6 Monate dazwischen. Da wird die Meinung jetzt nicht so riesig anders sein. Mochte ihn sehr. Den absoluten Unglauben in jegliche Form von staatlicher Bürokratie, die dieser Film hat, kitzelt meinen libertären Zug natürlich sehr.
Mhm. Ja, das ist, ja. Kann ich sehen.
So, auch wenn ich jetzt diesen absoluten Unglauben, den dieser Film vielleicht hat, nicht unbedingt teile, 100%, aber ich musste immer wieder sehr lachen, vor allem am Ende, und finde halt die generelle Geschichte ist ja schön, also die ist super rund, das Ende ist so mega stark, also beide Enden, ne? Wie er endet und wie der Film endet. Und ich mag es auch, dass der Film so ein bisschen dreigeteilt ist im Prinzip, ne? Also der erste Teil ist seine Diagnose und dann geht er Party machen mit dem Schriftsteller. Der zweite Teil ist irgendwie die Beziehung zu dieser jungen Frau, die er aufbaut und wie er da letztlich den Sinn seines Lebens findet und dann die dritte ist so, er ist tot und jetzt erzählen wir, wie er den letztlich dann auf den letzten Zügen den Sinn in seinem Leben gefunden hat. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, wenn ich auch gleich finde, dass es sich doch ziemlich zieht, streckenweise. Also ich habe dieses Mal auf die Runtime geachtet und als dann er gestorben war und ich wusste ja, okay, jetzt geht es nur noch darum, in Flashbacks im Prinzip zu erzählen, dass er diesen Kackpark gebaut hat. Und dann habe ich auf die Runtime geguckt und es war noch über 1 Stunde. Und es war so, what the fuck is happening?
Stimmt, sogar. Ja. Sogar so lang. Ich hatte irgendwie, ja.
Ja, und dann war mir so klar, oh fuck, wir verbringen die nächste Stunde mit diesem Typen in diesem Raum. Alright, strap in. Ja.
Also, es fühlt sich wirklich so an, als ob du dich als einzig Nüchterner in einem Raum voller Besoffener befindest.
Ja. So. Und das hat alles seine super Highs. Aber auch durchaus seine Strecken, wo es einfach ein bisschen trocken ist. Nichtsdestotrotz finde ich gerade die Performance von Takashi Miura sehr gut. Ich finde auch, wie heißt die Schauspielerin, die Frau spielt?
Ist es Miki Odagiri?
Miki Odagiri. Sie ist auch einfach sehr, sehr gut. Vielleicht das Highlight des Films, ehrlich gesagt. Und ich mag auch, wie der Film deren Beziehung charakterisiert, weil du hast ja gesagt, na, es ist vielleicht ein bisschen creepy, aber ich finde es geil, dass der Film es halt einfach anspricht, ne, es ist halt einfach so,
mit seinem Sohn, der ihn konfrontiert.
Genau, aber sie konfrontiert ihn damit und stellt sich heraus, also das ist gar nicht, was er will, sondern es ist einfach ihre, ja, den Sinn, den sie in ihrem Leben hat, ihre Lebensfreude, die er möchte, wie so ein Vampir.
I want your energy.
Genau, dass er sie nicht gebissen hat, in einem Genre, ist eigentlich der einzige, die einzige Grenze zum Genrefilm, die dieser Film nicht überschritten hat. Yes. Also, mir gefällt das ganze Ding sehr, sehr gut. Ich gebe mal weiter. Das waren meine ersten Gedanken. Hey.
Alrighty. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ist jetzt mein vierter Film von Kurosawa. Also drei, die wir jetzt im Laufe von Top 250 gesehen haben. Und dann habe ich einmal noch Run gesehen. Irgendwann, weil er halt auf Mubi war. Den ich auch sehr, sehr liebe. Und ja, jetzt halt Ikiru. Von auch so einem Film, von dem man halt schon immer was, den man immer im Hinterkopf hat, weil er immer irgendwo erwähnt wird oder die Poster irgendwo zu sehen ist, wenn irgendwas diskutiert wird, irgendwie Best Films of All Time, und der auch jetzt hier mit dabei ist und bei Letterboxd noch viel, viel, viel höher gerankt wird, dass er irgendwie in den Top 15.
Oh, 14, Platz 14 ist er, ja.
Platz 14, krass. Ja. Ich fand ihn auch sehr gut. Also ich kann vielen Sachen zustimmen, die der Joe gesagt hat. Shimiro fand ich super, Miki Olagiri fand ich sehr super, ich fand den Kontrast sehr super, weil es waren wirklich zwei Welten, die sie halt dann gespielt haben, weil sie war halt dann nochmal noch kindlicher, als man erwarten würde von einer jungen Frau, die so in der Bürokratie arbeitet, und dann sieht man ihm das Alter noch mehr an und das Leiden noch mehr an, neben quasi so einem fast Teenager oder so, die halt so richtig durchs Leben stolziert fast im Vergleich zu ihm, der sich so halt richtig, richtig schleppen muss, um irgendwie einfach nur einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Erwähnen will ich aber auch, oh Gott, jetzt habe ich, ich weiß auch nicht die ganzen Namen, aber auch den Schauspieler, der den Schriftsteller gespielt hat, und die ganze Sequenz mit ihm fand ich auch sehr stark und sehr poignant im Prinzip. Wobei ich aber am Ende sagen muss, ja, es hat sich an Stellen wirklich gezogen. Von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, ist der mich am wenigsten, den ich bisher am wenigsten gemocht habe. Obwohl ich finde ihn immer noch sehr gut, aber ich finde, es ist ein komischer Konflikt in mir zwischen, es fühlt sich nach so dem emotionalsten Film an, wo er versucht quasi diese Thematik von, okay, sterben und das, den Sinn im Leben wiederentdecken, das hat so wirklich, die Themes sind sehr gewaltig, was die Emotionen angehen, oder zumindest haben sie das Potenzial, sehr groß zu sein, aber irgendwie. Und jetzt weiß ich nicht, ob es am Film selber liegt, und ich kann ja auch nicht gar nicht, ich versuche gerade die ganze Zeit, habe ich drüber nachgedacht, ein besseres Wort zu finden, weil das, was mir in den Kopf kommt, ist irgendwie formulaic. Wo ich aber auch irgendwie eigentlich nicht meine, dass es irgendwie irgendeine Formula abarbeitet. Ich habe eher so das Gefühl, okay, es ist halt, er ist auch sehr konzeptgetrieben, genauso wie High and Low. Ja. Und nicht nur konzeptgetrieben, sondern eher so, das ist so ein Film, der wirklich Statements hat. Allein wie er anfängt, und zwar mit diesem X-Ray von seinem Magen. Ja. Und dieser Mann wird tot sein in ein paar Monaten. Und es sind halt, wenn ein Film so anfängt, dann weiß man, der will irgendwas am Ende sagen. Ob es am Ende irgendwie gibberish ist, wie, keine Ahnung, American Beauty oder halt hier irgendwie so eine große Aussage machen will. Man hat, also ich hatte am Anfang schon das Gefühl, ich weiß den Ablauf vom Film.
Ja.
Auch weil ich davor nichts vom Film wusste. Ich so, okay, ich weiß so, welche Stages er wahrscheinlich abarbeiten wird. Natürlich an vielen Stellen nuancierter, als ich dachte, aber auch an vielen Stellen einfach sehr straightforward in den Sachen, die er halt sagen will. Und da hat mir dann irgendwie, nicht, dass mir was gefehlt hat, aber habe ich aber auch nicht die 2,5 Stunden gebraucht für die Sachen, die er halt am Ende zu sagen hatte. Und ja, auch am Schluss, das war dann so eine, auch wenn ich da auch oft schmunzeln musste und auch wie du oft lachen musste, diese Tirade gegen die Bürokratie war dann so, als ob, ich hatte einfach das Gefühl, okay, da hat einfach Kurosawa nochmal so seinen eigenen Pet-Peeve nochmal einfach so richtig stark einfließen lassen in einem Film, der es gar nicht so gebraucht hätte, diese Perspektive. Weil es war einfach so, es hat sich sehr wie ein Fremdkörper angefühlt. Du hast gesagt, das ist so ein dreiteiliger Film. Für mich der letzte Teil vom Film, der passt nicht 100% für mich gut rein. Es fühlt sich eher so wie fast schon wie ein Anhängsel an, oder beziehungsweise wie irgendwas, was mit im Laufe der Zeit einfach explodiert ist oder gewachsen ist in seiner Größe, und einfach dieses Bürokratenzeug einfach. Ich habe das Gefühl, so, er hat einfach angefangen zu schreiben und ist einfach nicht fertig geworden mit den ganzen Charakteren, die er da irgendwie mit jeder Perspektive, die er da zeigen wollte, und jeder Nuance. Und ja, letztendlich, letztendlich hat mir der Film sehr gut gefallen. Aber auf einer emotionalen Ebene hat er mich nicht wirklich gepackt. Was ich sehr überraschend fand, als ich dann wusste eigentlich, was die Thematik ist. Und ich die restlichen Filme mich eigentlich auch immer geschafft haben, sehr emotional zu packen. Auch wenn sie sehr, entweder diese Samurai-Epen sind oder halt so auch sehr konzeptgetrieben bei High and Low, fand ich schon, dass da viel irgendwie Humanity drin war. Und hier fand ich es mehr theoretisch als real am Ende für mich.
Okay. Interessant. Werden wir darüber reden.
Ich habe mich gerade gefragt, bevor ich in meine ersten Gedanken einsteige, möchte ich nur kurz einwerfen oder möchte ich das nur kurz gesagt haben, damit ich es nachher nicht vergesse und wir vielleicht nochmal drüber diskutieren können. Was Ted gerade sagte mit dem Formulaic, mag vielleicht daran liegen, dass der Film ganz große Parallelen zu Christmas Carol hat, finde ich persönlich.
Huh.
So strukturell. Okay.
Okay.
Meine ersten Gedanken.
Ja, alles klar. Statement in den Raum
gestellt. Jetzt einfach mal in den Raum gestellt.
Okay.
Vielleicht kann ich nachher nochmal drauf zurückkommen und wir finden raus, dass ich einfach nur Bullshit gesagt habe. Ich wage es ist einfach mal so als meine Grundbehauptung in den Raum zu stellen und sage, dass ich High and Low habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht, dass ich Ikiru vorher noch nie gesehen hatte. Ich hatte auch nichts über ihn gehört, so. Ich bin sehr blind in den Film reingegangen und ja, quasi genau in die, was du beschrieben hast, Ted. Direkt am Anfang war mir klar, okay, der Typ wird sterben, er wird noch irgendwie, also es war irgendwie, der Film breitete sich so ein bisschen vor meinem inneren Auge aus.
Mhm.
Und diese langatmige Erzählweise hat mir witzigerweise zum Ende des Films hin mehr getaugt als zwischendurch, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich will jetzt so ein bisschen, er hat es sehr gut gespielt, aber ich will jetzt auch ein bisschen zu dem Punkt kommen, wo jetzt irgendwie der Knackpunkt ist, so wo jetzt der Shift kommt. Irgendwie war ich da sehr ungeduldig. Und dann habe ich ich mag einfach dieses Gefühl von einem langsam eskalierenden Besäufnis in einem Film. Ich finde das irgendwie, wenn es gut inszeniert ist, gefällt mir das sehr. Und wir haben quasi diesen Flashback und dann cutten wir zurück und es ist einfach ein bisschen mehr deranged und dann cutten wir wieder in den Flashback und dann kommen wir zurück und der Alte ist nur noch am Lallen und das ist einfach.
Das war, wo ich mir gewünscht hätte, Japanisch zu sprechen, weil ich hätte einfach gerne verstanden, wie slurry alles nur ist, was die teilweise nur vor sich
Also ich meine, Ich hab genug Anime gesehen, um das zu Nein, tatsächlich, also habe ich schon zumindest so den Ansatz von, okay, die sind gerade sehr besoffen, war für mich schon spürbar. Also ich war schon sehr, 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 vor allem der mit den wenigen Haaren, der dann da irgendwie so vor sich hin krächzt. Das ist
ja,
sehr,
der murmelt ja irgendwann nur noch.
Ja, genau. Ja, er ist sehr, ich finde sehr tränendrüsig irgendwie. Mit seiner Message und wie er sie rüberbringt. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen hat per se. So, also ich fand es ein bisschen irgendwann so, okay, I get it. Aber die Performance, das war natürlich super. Ich habe auch ein paar Mal mich so ein bisschen an Reverse Harold und Maud erinnert gefühlt so. Aber natürlich, also natürlich ohne die Liebesbeziehung, sondern mehr so auf einem energetischen Level.
Ja, kann ich sehen.
Keine Autos geklaut, aber dafür durch Nachtclubs gezogen, beziehungsweise Filme geguckt. Finde ich auch schön, wenn das Aufregendste, was du irgendwie in deinem Leben machen kannst, ist, hey, wir gehen jetzt ins Kino.
Ja, ich meine, hey, das ist zu einer Zeit, da ist das super.
Ja, ich weiß.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ja. Apropos zu einer Zeit.
Yes.
Wollen wir doch mal mit der Kritik an der Familie anfangen und dass ich es extrem lustig fand, dass einfach das bei warum fällt mir gerade eigentlich sein Name nicht ein?
Miyazaki?
Wir haben komplett Miyazaki.
Kurosawa?
Miyazaki. Das bei Miyazaki quasi so ein Thema war über die Generation, die ja eigentlich ist das die Generation, die in diesem Film quasi als die Bösen bezeichnet werden? Oder ist es die Generation vorher, habe ich mich gefragt. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, der Sohn von diesem Charakter in diesem Film, der da quasi als, oh ja, der achtet nicht mehr so auf die Familienvalues und achtet nicht die Älteren, der müsste ja eigentlich aus der Generation von Miyazaki sein. Das heißt, vielleicht war es einfach schon immer so und es hat sich nicht verändert, sondern es ist einfach das.
Also, zwei Sachen dazu. A, ja, das war schon immer so und das hat sich nicht verändert. Yes, jede Generation blickt auf die nächste Generation und denkt sich, what the fuck is happening?
Ja, ne?
Und wir werden alle irgendwann grumpy old men, die sagen, wir können davon heute.
Außer wir sind women, dann werden wir grumpy old women.
Aber wir sind keine women, also werden wir grumpy old men, so. Die Option ist natürlich offen. Aber ich würde zur Debatte stellen, ob dieser Film das überhaupt macht. Tatsächlich.
Ja.
Weil, der Mann macht das eine ganze Zeit lang, wo er auf seinen Sohn guckt und so dem Sohn die Schuld dafür gibt, dass die keine Connection haben. Aber was ich eine super Schlüsselszene finde und eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film ist, wo er darüber mit der Frau redet sie ihm Kontra gibt und sagt, ja, aber hier, was hast du dazu beigetragen? Und dein Sohn schuldet dir nicht Aufmerksamkeit, nur weil du ihn in die Welt gesetzt hast. Also sie sagt ja im Prinzip was ich auch sehr vertrete in meiner eigenen Weltansicht, so diese Eltern verdienen nicht Respekt nur dafür, dass sie ein Kind in die Welt gesetzt haben und es großgezogen haben. Wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann ist es dein, hast du dir selber diese Verantwortung aufgebürdet, dass du es heil großziehst. Das allein garantiert dir nicht Respekt oder damit verdienst du dir nicht allein Respekt, den musst du dir dann schon noch zusätzlich erarbeiten. So, ne? Und das fand ich interessant, das fand ich cool, dass sie ihm da Kontra gibt und dass er ja da durchaus auch so einen Wandel durchführt, wenn auch er nicht wirklich einen Weg findet, zu seinem Sohn zu connecten. Und ich glaube, der Film kommt letztlich auf so ein Ding raus von, das ist halt auch, das passiert halt, ne? Also das ist auch okay dann. Also da ist jetzt nicht unbedingt irgendjemand schuld dran, die sind halt einfach sehr verschiedene Leute und that's it, so, ne, also das kann er nicht forcieren, da hat nicht weder der Sohn dran schuld, er, also haben vielleicht beide so ein bisschen dran schuld, aber wenn sie jetzt wirklich ein Interesse hätten zu connecten, dann würden sie es wahrscheinlich auch tun, so, ne.
Ja, das war eine sehr starke Szene, wo ich auch überrascht war, dass so erstmal, sag ich mal, dass quasi dass dieser Pushback in den Anfang der 1950er in Japan quasi dass der drin ist, aber dann halt auch noch im Kontext, dass wir auch keinen Millimeter vorangekommen sind, was das angeht. Also das ist so ein Thema, das sich heute sehr modern immer noch die Sache ist, wo Leute, auch unsere Generation, und das kenne ich, wo die Generation meiner Eltern so, okay, pat on the back, ich hab dir ein Haus über den Kopf, du bist nicht obdachlos. Und dafür verdiene ich Respekt oder sowas. Ja, ich fand's.
Nein.
Und wie du auch vorhin gesagt hast, so, ja, das war schon immer so und alles, ja, yo, the human condition irgendwie. Yes. es ändert sich so viel und gleichzeitig sind wir immer im selben Wandel von, man nimmt dieselben Rollen ein auf eine gewisse Weise. Also, es ist super interessant, das so auf diese. Das als zu sehen, 70 Jahre später.
Das ist das Schöne, um mal so eine kleine Tangente aufzumachen quasi, die wir auch gleich wieder schließen können, aber das ist das Schöne, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und Augenzeugenberichte aus, was weiß ich, hunderten Jahren Vergangenheit, tausenden Jahren Vergangenheit liest und das sind dieselben fucking petty Scheiße, die wir heute immer noch machen. Also die Leute haben gleich getickt, die hatten dieselben Differenzen, die hatten dieselben Familienprobleme, die hatten dieselben, die Kinder von heute. Das ist einfach tausende Jahre alt, das ist nichts Neues und deswegen finde ich es immer so lustig, wenn wir sagen, in den 50ern, für die 50er ist das aber ganz schön. Ja, schon, klar, für unser Zeitverständnis irgendwie, weil das ist ein Zeitraum, das fühlt sich für uns alt an, aber es ist es nicht und es ist auch nicht neu und nichts ist neu. Wir sind seit tausenden Jahren dieselbe Spezies und haben uns nicht so wirklich groß verändert in der Zeit. Wir glauben es, aber bis
Ja, wir glauben es. Und ich glaube, wir sind noch in der Zeit, wo wir es noch quasi, wo wir noch mit irgendwie eingetrichtert bekommen, dass wir es noch tendenziell noch mehr glauben als die meisten Generationen vor uns. Irgendwie so.
Ja, auch das.
Als die Moderne angefangen hat, wir so, okay, stetiger Fortschritt, es wird immer besser, es kann einfach nur bergauf gehen, aber dann merkt man so, wie einfach, dieselben Probleme, die du gesagt hast, so fucking Tafeln aus Babylon, wo sich über die Jugend beschwert wird und dann
Korrekt, genau. Die lustigsten Sachen, so von super frühen Aufzeichnungen von menschlichen Schriftstücken und so weiter. Und ein paar der ersten Dinge, die du liest, ist irgendwie, die Jugend ist am Verkommen und die Zivilisation ist doomed, deswegen. Einfach so, yes. Wir waren schon immer so geil. Einfach genetisch in uns verankert, einfach.
Ja, einfach Höhlenzeichnungen von ihre Eltern zu Hause verhungern lassen.
Die Kinder von heute können nicht mehr jagen. Buh.
Ja, genau, die Kinder von heute.
Zu verweichlich dafür.
Ja.
Zu meiner Zeit, da musste man die Rehe einfach nur töten. Heute muss man sie züchten.
Ja, genau.
Ich verstehe die sicher, Welt nicht mehr.
Bin mir sicher, als diese Transition kam, gab es Leute, die wir haben noch die, was weiß ich, Ziege erlegt. Ja,
Die Mammuts mit genau. ehrlichen Händen.
Ja, genau. Mit
ehrlichen in einem Stall eingesperrt.
Ihr Kinder von heute mit euren Schafen und Ziegen.
Ja. Ackerbau.
Wir mussten mit unseren Händen die Wurzeln ausgraben.
Wir haben Gras in Steinen
als Tools erfunden.
Einfach Brot rausgebacken. Genau.
Ein Pfeil und Bogen, ich habe das noch mit eigenen Händen erlegt.
ja. Wundervoll. Ja,
ja so ist es.
Großartig. Also muss man ja sagen, ist dieser Film ja fast gegen die menschliche Natur so differenzierter, was das angeht.
Ja.
Obwohl Kurosawa zu dem Zeitpunkt so Mitte 40 war, als er den gemacht hat, also auch nicht mehr der Jüngste.
Es ist, ich würde sagen, on the cusp of being a grumpy old man.
Ja, also er war jetzt nicht im selben Alter wie der gespielte Protagonist so, ne?
Ja. Nee, eher nicht.
Er ist tatsächlich einer seiner, von seinen großen Filmen, ist es einer seiner frühesten, also von denen, die halt so weltbekannt sind. Der einzige, der davor noch kommt, ist zweiter davor, ist Rashomon und dann kommt Ikiru. Und dann die Filme davor, von denen habe ich noch nie was gehört. Das sind so, ich weiß nicht, ob das überhaupt alles noch Feature-Length sind, vielleicht auch irgendwelche Kurzfilme dabei, ich weiß es nicht.
Sind auch kürzere dabei. Also Kurosawa ist ein gutes Beispiel für alle, die denken, oh mein Gott, ich bin Mitte 20 und habe noch keinen Film gemacht oder noch nicht den Erfolg erzielt. Nee, war auch ein Spätzünder.
Das kommt noch. Ja.
Die Meisterwerke dann mit 40, 50, 60 dann.
Genau.
Aber er hat ja auch gesagt, dass er das hier für, also das war sein Lieblingswerk, sein Lieblingsfilm.
Ah. Ja.
Hat er irgendwie zeitlebens gesagt.
Kann ich sehen.
His favorite project, habe ich nachgelesen.
Cool.
Ja, schade, dass wir nicht derselben Meinung sind.
Ja. Ja, ich bin auch nicht derselben Meinung.
Zumindest
Meinung. So viel kann ich schon was
nicht spoilern. Ist jetzt also, nicht mein Liebling von denen, die ich gesehen habe.
Nee.
Ich
habe jetzt auch nur vier gesehen bisher, aber halt Seven Samurai ist halt schon.
Ja, Seven Samurai ist einfach stark. Was soll man sagen? Ich meine, High and Low ist auch sehr stark.
Ah, ich muss nicht mehr wirklich hinhocken. Ich habe einige von seinen im Regal stehen und ich weiß gar nicht, warum ich die nicht einfach mal reinschmeiße. Das ist einfach. Immer wenn ich mir seine Filmografie angucke, dann ist so, holy fuck, so viele, wo ich super hot bin, da heiß drauf bin, die zu schauen, aber. Someday.
Someday.
Ja, also.
Wenn die halt nicht alle.
Kurosawa directed by ist immer noch in meinem Hinterkopf. Was?
Ah, sorry, ich habe zu vorangeredet.
Ja, ist gut. Wir haben uns gegenseitig reingeredet. Sag du bitte.
Ich habe nur gesagt, wenn die nicht alle irgendwie gefühlt 160 Minuten lang wären, dann glaube ich, wäre die Schwelle.
Ja,
sind sie wahrscheinlich nicht mal alle, aber das ist so habe ich es im Kopf.
Wahrscheinlich, ich glaube, ich habe die immer als Ikiru im Kopf und der ist halt einfach 2,5 Stunden lang und dann ist halt immer so.
Ja, naja, also High and Low war zwar auch lang, aber da war halt kurzweilig so. Finde ich übrigens auch witzig, dass High and Low auch so ein bisschen dieses Gefühl von einem gespaltenen, zweigeteilten Film hat. Aber halt sehr viel kompetenter und sehr viel spannender. Das High and Low mehr so das Psycho auf, also ähnelt eher Psycho als.
Sure.
Ja, Gott. Es fühlt sich an, als ob es so bei dem Film ist so, als ob High and Low so die zwei Teile hätte und dann kommt noch so ein dritter Teil, der so richtig irgendwie out of left field, I hate the government. Und so. Ich kann da schon mitgehen, aber wieso ist das so ein langer Teil gerade?
Ja, also insofern vielleicht doch Grumpy Old Man, weil er einfach so, ich mein, jetzt the writer's barely disguised nicht fertig.
Tirade,
genau.
Ich meine, fairerweise, was man an der Stelle sagen muss und was ich interessant fand, ne, das ist ein Film aus dem Jahr 52. Das ist in einem Japan, das eine super, super junge Demokratie ist, wie Deutschland zu der Zeit halt auch. Ja. Ne? Also ich finde, dafür, unter dem Gesichtspunkt fand ich es eigentlich sehr interessant, was er auch die Frauen irgendwo sagen, nachdem sie den ganzen Runaround bekommen haben, ne, von einer Stelle zur nächsten und dann wieder am Anfang angekommen sind, wo sie sagen, irgendwie was und das soll jetzt Demokratie sein. Oder irgendwie so einen Satz sagen sie so. Ne?
Ja, ja.
So das fand ich interessant. Einfach historisch nicht zu unterschätzen, würde ich sagen.
Ja. Das stimmt wohl. Die ganze Sequenz fand ich auch irgendwie sehr. Ich meine, ich musste natürlich ein bisschen an Asterix und Obelix denken mit dem Passierschein A38.
Ja.
Aber es war einfach irgendwie schön inszeniert und so diese Frustration, die, glaube ich, viele von uns schon gespürt haben, weil ja, Deutschland ist ja auch nicht das Unbürokratischste von aller Zeiten.
Untertreibung des Jahrzehnts.
Das ist schon, also kann man, ich fühle es schon.
Ich fühle es sehr. Vor allem, wo sie dann darüber reden, so, ah ja, jede Abteilung muss natürlich ihren Turf schützen, so, ne, das ist ja ganz klar.
Ja, ja.
Das ist einfach, wenn da jede was dran beteiligt sein muss, schwierig. Ja. Ja, also den ganzen Bürokratie ist die Ausgeburt der Hölle, Tirade, habe ich schon sehr schätzen gelernt. Der war nur sehr lang. Also ich mag auch den dritten Teil sehr gerne. Also ich finde das erzählerisch auch einfach super interessant, den Film auf diese Art und Weise aufzubrechen. Ne? Also nach zwei Dritteln, wo du so das Gefühl hast, oh, jetzt arbeiten wir auf seine Resolution hin, oder jetzt hat er seine Resolution gefunden und der nächste Schnitt ist, oh, er ist tot.
Ja,
das ist ein starkes narratives Mittel, einfach dann zu sagen, okay, und jetzt, wo seine Erlösung gefunden hat, die wir dann zwar erst nach und nach erzählen, aber okay, er hat seine gefunden, wäre es jetzt langweilig, ihm einfach nur dabei zuzuschauen, wie er das, die er jetzt erfüllt.
Quasi abarbeitet,
ja. Interessanter ist es, wenn wir, und more meaningful, ne, wie sagt man, es hat mehr Bedeutung oder mehr, genau, es ist bedeutsamer, wenn wir jetzt schauen, was das mit den anderen Menschen in seinem Umfeld gemacht hat. Ne? Er hat jetzt diese Erkenntnis, die er jetzt wirklich lang gebraucht hat, um die zu finden. Ne? Also hat die jetzt einen Ripple-Effekt auf die Leute in seiner Umgebung. Und dann das stellt sich raus, ja, ein bisschen und dann auch nicht.
Das ist sehr witzig, weil ich mich gerade an unsere letzte Aufnahme zurückerinnere, die ich noch gar nicht geschnitten habe an diesem Punkt. Aber wo wir quasi am Anfang, oder wo wir gesagt haben über Lawrence quasi am Anfang des Films, so, okay, wir starten quasi damit, dass die Leute über ihn sprechen.
Yes.
Ihre Reaktion auf ihn. Und ich meine sogar, dass ich gesagt habe, es wäre schon auch cool gewesen, da mehr davon irgendwie noch zu erfahren oder halt so tiefer einzusteigen in quasi die. Und der Film macht das tatsächlich.
Ja, ähnliches Mittel. Der macht es halt hier nur zum kompletten dritten Akt. Und bei Orange ist es das Opening, ist wie wir in den Film einsteigen. Ja. In beiden Fällen super effektiv eingesetzt, weil es das in beiden Fällen den thematischen Inhalt einmal auf den Punkt bringt. Ne? Bei Lawrence bereitet es ihn vor. Und hier wird es genutzt, okay, seine Geschichte ist mehr oder weniger erzählt. Und jetzt verbringen wir fast die Hälfte des Films noch, ne? Also über ein Drittel des Films jetzt noch den thematischen Inhalt sehr ausführlich zu erzählen.
Ja, Gott, an und für sich habe ich auch den dritten Akt gemocht, aber so als Großes und Ganzes hat es dann für mich nicht so.
Es ist ein reines Längenproblem. Also ich finde, jeder Punkt, der gemacht wird, ist gut. Es ist mehr nur so, wir haben, also, und ich glaube, das liegt viel daran, weil dieser Film halt eine Basis ist, auf der ganz, 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 ganz viele andere so inspirational Oscar-Baity-Filme wieder aufgebaut haben. Also wir haben halt einfach schon 500.000 Filme gesehen, die was Ähnliches versuchen. Das heißt, wir wissen einfach gleich, worauf dieser Film raus will. Und dann erzählt das uns halt in aller Ausführlichkeit, die wir wahrscheinlich aus heutiger Sehgewohnheit nicht mehr bräuchten. Aber für die damalige Zeit, also ne, wenn man das jetzt filmhistorisch anschaut, kann ich jetzt nicht sagen, dass das der erste war, der so. Nee, das war definitiv nicht der erste, der irgendwie Krebs und dann ich finde den Sinn des Lebens. Aber der ist auf jeden Fall ein einschneidendes Filmereignis, von dem du wieder so wie bei Seven Samurai oder Yojimbo oder 500 Filmen, die Kurosawa gemacht hat, wo du dann einfach die ganzen Offsprings ganz klar benennen kannst, wenn du einen siehst. So, ne?
Ja, ja. Ja, wahrscheinlich kommt da auch das Gefühl her, dass so das formuläisch so das Wort war, das mir in den Kopf kam, wo ich aber mich auch direkt dagegen gestrebt habe, weil ich den Film ja eigentlich nicht so sehe, aber mir irgendwie das Gefühl gibt, das muss halt dann sein, so ja, einfach die Legacy, die halt der hinterlassen hat. Und auch abgesehen von dem Sinn des Lebens finden, sondern so generell diese Struktur von Filmen von wir haben einen Protagonisten, der irgendwie Scheiße durchlebt und dann geht's in so ein, oft dann, wenn wir in Hollywood sind, ein schnulziges Ende. Ich meine, da haben wir halt auch in der Top 52, keine Ahnung, It's a Wonderful Life ist ja im Prinzip das. Und da ist aber noch mal ein bisschen auf eine klarere irgendwie Little Guy versus Big Guy Geschichte und dann kommen alle zusammen und helfen ja am Ende und am Ende ist es so ein richtig, richtig toller Moment, wo es dann extrem auf die Emotionen gedrückt wird, wo halt die Struktur und beziehungsweise der grobe Aufbau ähnlich ist, einfach Man goes through hardship und dann am Ende ist es ist wieder schön. So ganz, ganz stupide gesagt.
Ja.
Aber ja, also diese, das ist halt, das ist eine Formel, die schon sehr, sehr oft angewendet wurde.
Total. Und halt, sie funktioniert. Und ich glaube, sie funktioniert auch, wenn sie schlechter gemacht ist. Dann ist es halt, wenn man jetzt ganz viele davon gesehen hat, hat man halt oft so eine Abwehrreaktion. Aber ich glaube, jetzt rein für ein breites Publikum ist es halt super erfolgreich. So ein Krankheit führt zu Selbstfindung, so, ne, würde ich jetzt das Genre betiteln oder die Formel betiteln. Ja, es ist halt einfach heutzutage auch ein bisschen ausgetreten, ne? Also, ich glaube, wenn man einen ähnlichen Film, ich versuche gerade an irgendeinen aktuellen Film zu denken, der eine ähnliche Formel bedient und mir fällt jetzt natürlich auf Anhieb keiner ein.
A Christmas Carol.
Aktuell.
Ich meine, also ich habe es vorhin erwähnt, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht einfach wegen diesem dreigeteilten Ding, drei verschiedene Aspekte, drei verschiedene Sichtweisen auf quasi deinen Impact und es endet quasi damit, dass jemand good for society sein will. So ein bisschen. Natürlich biege ich es mir gerade ein bisschen zurecht. Aber
ich meine, es hat Elemente, die ähnlich sind, auf jeden Fall.
Es hat definitiv Elemente. Ich denke, in Christmas Carol ist auch so ein bisschen, also das kann man auch auf den Trauerprozess anwenden, theoretisch. Wenn man einen Subtext reinliest und das inszenatorisch bearbeitet, kann man da sicherlich ein Stück über Trauer draus machen. Und ich denke, hier haben wir ja die Stages of Grief quasi on screen, was Filme dieser Natur sehr häufig und sehr gut machen. Und das macht der Film natürlich auch. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Stages of Grief zu der Zeit überhaupt so ausgearbeitet waren schon.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Basis hiervon waren, ehrlich gesagt.
5 Stages of Grief. Ja, egal. Aber genau, also das ist einfach so meine 69. Okay, 1969. Also das war so meine Parallele dazu, weil ich das Gefühl hatte, diese Geschichte fühlt sich so ein bisschen einfach an, als hätte sie ein ähnliches Rezept, aber mit anderen Zutaten.
Es fühlt sich ja auch, finde ich, ein bisschen Christmassy an, einfach dadurch, dass es im Winter endet, ne, und dann hockt er da auf der Schaukel und im Schnee und bla und also, ne, wenn jetzt halt einfach noch Weihnachten wäre, dann
ja.
Ich meine, wenn es ein westlicher Film gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich Weihnachten gewesen.
100%. Ich weiß gar nicht mehr, in einem Remake war es ziemlich sicher nicht Weihnachten, aber in dem britischen, aber ne, wäre jetzt nicht, also würde man erwarten fast schon.
Ja, ich finde, also ich habe auch gerade versucht, darüber nachzudenken. Du hast gemeint, jetzt kein more recent Film ist dir in den Kopf gekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass so das, was man more recent kennt, mir kommt jetzt auch keiner speziell im Kopf. Ich habe so das Gefühl, so okay, ja, so ein Ben Stiller-Movie muss es geben. Da ist dann eher so, da ist ein großer Shift zu viel jüngere Hauptdarsteller, wo wir dann nicht End of Life Geschichten haben, sondern wo wir aber auch jetzt vor allem in den 2000ern war das, in der Dekade, halt viel so Wiedergeburt im, ich lasse mein Corporate Life hinter mir. Also dann ist es nicht die Bürokratie, dann ist es halt so Wall Street oder keine Ahnung was. Und auf einmal findet man irgendwie, sieht man seine Mitmenschen wieder als Menschen auf einmal und dann kann man das Leben nicht mehr weiterführen in keine Ahnung, als Stockbroker oder was auch immer. Und dieses Element ist eigentlich tatsächlich, dieses Element ist so super tief drin, so okay, da wieder den Sinn des Lebens finden, wo es dann viel geht, aber dann sind es halt immer meistens so eine Midlife-Crisis-Sache anstelle von so, okay, ich sterbe in 4 Monaten. Ist dann nicht ganz so hart.
Aber es ist schon so eine Formel, ja.
Ich meine, es ist eine effektive Sache, beziehungsweise das ist dann auch wieder so eine Sache, die Geschichte wird immer wieder erzählt, weil die ganze Welt so durch dieselben Probleme gehen. Ich meine, wir haben kurz vor der Aufnahme drüber geredet, über irgendwie das Angestelltenleben und so. Ja, nicht das war's. Also das ist nicht meine Passion hier. Also geil. Also viele Menschen, die viele halt einfach durch ein ähnliches Leben gehen, ähnliche Probleme haben und dann
Und ich meine halt auch einfach so das Beschäftigen mit der eigenen, mit der Endlichkeit des eigenen Lebens ist ja auch was einfach, also ich meine, entweder Leute suchen das aktiv, ne, oder Leute versuchen es aktiv zu vermeiden. Viel dazwischen gibt es, glaube ich, nicht. So, ne, also wie jeder persönlich damit umgeht. Ich finde es ja immer interessant und ich fand es auch bei diesem Film total, also das ist tatsächlich, was mich emotional an diesem Film, super gekriegt hat, war so, einfach weil mein Gedanke dann so gewandert ist, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt erfahren würde, ich hätte irgendwie nur noch, 4 Monate zu leben. Interessant. Was würde ich dann tun? Und das war ein interessanter Gedankengang einfach. Und das hat der Film diesmal 100% ausgelöst. Und das ist einfach was Grundmenschliches, weil jeder muss sich irgendwann damit beschäftigen. Ist es was extrem Emotionales? Ist es was Gruseliges? Ist es einfach zutiefst emotional, wann immer sich ein Film damit beschäftigt. Und wenn er es dann noch schafft, das Ganze auf eine Art und Weise zu machen, die ein bisschen sich tiefgründiger anfühlt und nicht einfach auf Plattitüden basiert, weil das kann natürlich einfach schnell passieren. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, die wahre Kunst. Und ich finde, das macht dieser Film einfach sehr interessant und schafft damit eine Formel, die dann wieder andere sehr viel kopiert haben.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, bisher kein Film von Kurosawa, den wir gesehen haben, ist nicht irgendwie einflussreich auf irgendeine Art und Weise. Ne?
Ja,
100%. Das trifft auf diesen Film genauso zu.
So High and Low vielleicht noch
ich am auch das
wenigsten, aber selbst.
Das stimmt, ja. Vielleicht im japanischen Kino, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Aber ich habe den Eindruck, dass, das ist witzig, weil wir einige Filme in der Liste haben, bei denen ich so das Gefühl habe, okay, das ist es irgendwie, zum einen hat es eine moralische Komponente, zum anderen versucht sie mich so ein bisschen, ne, auf die Tränendrüse zu drücken, mich betroffen, betroffen ist vielleicht ein bisschen viel, aber so ein bisschen sentimental zu werden, und das ist der Film ja auch sehr.
Oh ja.
Und,
ich meine, an der Grenze zum Kitsch, also ist er schon manchmal.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist interessant, weil irgendwie, vielleicht bin ich einfach nicht ein Freund von sentimentalen Filmen, so sehr, wie ich dachte, weil den habe ich jetzt für mich auch einfach nicht so hoch bewertet wie die anderen.
Ich glaube, das ist auch ein Teil davon. Also bei mir ist es definitiv das Längengefühl und dann die generelle Sentimentalität, auf die ich nicht so anspringe und die sich aber, glaube ich, auch aus der langsamen Erzählweise ergibt erst, ne? Wenn wir dann so schwelgen in, wenn er jetzt anfängt zu singen, ne? Dann wird das halt in voller erzählt und in vollem Umfang erzählt, und wie oft wir einfach in diesem Film einfach nur gefühlte Minuten lang einfach im Close-up auf das immer gleich aussehende Gesicht von, wie heißt er, Takashi Shimura, ne? Starren, ja genau, Takashi Shimura, auf seinen immer gleichen Gesichtsausdruck starren und versuchen, eine leichte Nuance zu erkennen, einen leichten Unterschied zu erkennen. Das sorgt, glaube ich, auch für dieses Sentimentalitätsempfinden, beziehungsweise, ich meine, der Film will ja auch sentimental sein. Ich meine, der ganze Film trieft von Sentimentalität, was ja auch nichts Schlechtes sein muss. Das ist eher so die Frage, wie sehr springt man drauf an. Und ich reagiere immer eher so ein bisschen allergisch dagegen, wobei dieser Film einfach so gut inszeniert ist und das Ganze doch so nuanciert betrachtet, dass es dem Film jetzt weniger geschadet hat, als das in anderen Filmen der Fall gewesen wäre. Für mich.
Ja, oh Gott, ich denke gerade drüber nach, weil eigentlich tendieren, also vor allem Joe und ich sind da Gegensätze, wo ich eigentlich sehr auf diese sentimentalen Filme eingehe und mich da sehr, sehr, eigentlich sehr einfach und sehr schnell mitreißen lasse. Oder ich auch so einfach und sehr schnell einfach so richtig viel heule. Und hier, ich tue mir gerade schwer zu überlegen, wo der mich nicht abgeholt hat. Ich glaube, es ist auch teilweise das Längenproblem, wo es ein bisschen zu lang auserzählt ist. Aber ich glaube, woran es auch bei mir liegen könnte, ist, dass ich halt dann schon so tatsächlich vielleicht sogar den Shit zum Kitsch nochmal bevorzuge. Nochmal so einen kleinen Shit in diese Richtung. Ja. Vielleicht der mich dann abholt auf dem emotionalen Kern. Aber vielleicht auch speziell auf diesen Film bezogen, so gut Shimura in dem Film ist, und ich finde ihn super gut in dem Film. Er ist schon, seine Performance ist sehr understated. Du hast ja gesagt, okay, es ist im Prinzip, wir schauen nach Nuancen in seinen Gesichtern. Und hier haben wir halt auch sehr viele Close-ups von sehr vielen Gesichtern und viele Emotionen, die so richtig von den Schauspielern einfach rübergedacht werden. Und bei ihm habe ich das so Gefühl, es war ein bisschen zu sehr im Detail verloren. Ich hatte wirklich überstreckt so das Gefühl, okay, er macht jetzt irgendwie dieselbe Fratze für 2 Stunden, bis so die ersten paar Lächeln kommen, die aber dann in den Flashbacks sind, wo er dann schon gestorben ist. Die haben mich natürlich dann sehr, sehr, sehr gegriffen, wo wir dann so die ersten positiven Emotionen in seinem Gesicht sehen, während er so richtig determined dann ist. Das hat mich sehr gepackt. Yes. Aber so die 2 Teile davor habe ich mich schwer getan, irgendwie großen Wandel bei ihm zu sehen, sondern ich habe wieder irgendwie, ich,
Ich weiß, das ist, glaube ich, Teil des Längenempfindens, weil du den Wandel weißt, wo er hingehen wird, und er braucht einfach sehr lange, um dahin zu kommen. Also das ist auch, letztlich passiert es ja in der Szene mit der Frau, wo sie ihm sagt, hey, du willst immer nur mit mir rumhängen, ich finde das ein bisschen creepy, was geht denn ab? Und wo er ihr dann, ne, da, und da, selbst in der Szene, du weißt, er wird sich jetzt irgendwie öffnen, aber selbst das braucht Stunden gefühlt, bis er dann endlich sagt, ah, deine Lebens bejahende Natur, wie ich will da irgendwas davon, wie kannst du so lebhaft sein, so lebensfroh und so weiter. Das braucht einfach wahnsinnig lang, um ihn dahin zu kriegen, wo wir aber alle wissen, dass er lästig landen wird, weil wir 500 Filme dieser Art gesehen haben. So, ne? Und ich finde es lustig, dass du sagst, ja, also das stimmt definitiv. Da differieren wir sehr, was die Sentimentalität angeht. Weil das, also ich mag das an dem Film, dass er eben ein bisschen understated ist und dass er nicht so sentimental wird. Und wo dieser Film mich total abholt, ist dann in dem Ende, weil der ein Thema behandelt, das mich halt immer emotional total kriegt. Und das ist sowas wie, wenn jemand Sinn im Leben findet, aber auf eine Art und Weise, wo er in Erinnerung bleibt. So, ne? Also ich meine, klar, es geht dann auch so darum, dass es dann letztlich, ist er dann vergessen, weil, oder wird er irgendwann vergessen sein, weil ihm nicht der Credit, der Park wird nicht nach ihm benannt oder whatever. Aber bei den Leuten, denen er direkt geholfen hat, da bleibt er in Erinnerung. Und das ist so ein, damit kriegst du mich in Filmen eigentlich immer, wenn es darum geht, irgendwie in Erinnerung zu bleiben, etwas zurückzulassen, irgendwie was so, ne, kann ich jetzt in der Therapie besprechen, warum das bei mir so viel auslöst, aber damit kriegst du mich immer. Und das ist in dem Film so, so stark, wo er dann auf dieser, ne, weil das dann auch so einen Legendenstatus erreicht, ne, weil er dann auf dieser Schaukel singend stirbt und dieser Park einfach auf ewig von den Leuten, bei denen es mattered, ne, bei den Frauen und den Leuten in dieser, also die das organisiert haben und den Leuten in dieser Neighborhood, denen, deren Leben, ne, was sieht ja dann die spielenden Kinder am Ende und so weiter, ne, deren Leben direkt davon profitiert haben, dass dieser Typ existiert hat und das gemacht hat, was er gemacht hat. Also damit kriegst du mich emotional total. Und das killt mich. Also das ist richtig einfach, das ist ultra stark.
Ja, das kann ich auch nur unterschreiben. So diese Themen von kleine Gesten, die viel bewirken, so, weil halt auch das alltägliche Leben groß ist. Es geht nicht immer nur um ein gewaltiges irgendwie, ich habe die Welt gerettet oder was auch immer. Sondern
genau, das ist, am Ende, er baut halt so einen winzigen Park, er baut einen Spielplatz, so, aber das ist halt einfach in der Welt, in der er existiert, ist das Größte, was er überhaupt machen kann. So, ne?
Genau, so halt Post-War Japan, einfach, ja.
Ja. Ist auch so lustig, in der britischen Version ist das noch ein kleinerer Park. Das ist einfach nur so, das glaube ich, spielt auch nach dem Zweiten Weltkrieg und das quasi in der Bombardierung ist da ein, in so einer Reihenhaus-Ding, ist quasi ein so ein kleines Reihenhaus halt zerbombt oder kaputt oder whatever. Und dann bauen die da so einen winzigen Spielplatz/Betonpark rein. Und das ist so, also es ist quasi noch winziger, noch kleiner der Fußabdruck, den er hinterlassen hat. Aber trotzdem hat es dieselbe Wirkung natürlich.
Ich meine, ja. Es ist so der Teil, von dem ich denke, das ist auch definitiv der, den man am ehesten kürzen kann. Deswegen so.
Welche?
Also das ganze Bürokratie-Ding, das war doch gerade, habe ich dich gerade falsch verstanden? Ja, das ganze Bürokratie-Ding ist, glaube ich, so das, was jetzt nicht so essentiell für die Aussage des Films ist, für mich, oder nicht?
Es ist Teil davon. Also ich glaube, es ist schon maler Grad, wenn du jetzt anfangen würdest, da zu kürzen. Ne? Weil du musst natürlich aufbauen, stark genug, wie undurchdringlich und unüberwindbar die Bürokratie da ist. Ne? Wie soul-sucking, spirit-killing diese Bürokratie ist, damit das, was er dann macht, umso mehr Gewicht hat.
Ne? Ja.
Und das aufzubauen, das braucht schon ein bisschen. Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist einfach nur, das wäre jetzt, wenn man den recutten würde, das wäre ein schmaler Grad. Nicht, dass ich den jetzt recutten wollen würde, weil er ist, was er ist, aus der Zeit, aus der er kommt. Aber wenn man das jetzt in, ich weiß auch nur, dass das britische Remix ist 90 Minuten lang. Also, und hat im Prinzip dasselbe Drehbuch. Also, ich glaube, das ist, daran sieht man es ganz gut, so, wenn das für moderne Sensibilitäten angepasst ist. Und das hat auch seine Stärken und Schwächen. Ich habe die gleich bewertet. Also die haben beide ihre Stärken und ihre Schwächen, die anders sind jeweils zueinander. Mhm. Aber da siehst du halt genau, die haben genau das gemacht. Also die haben alle Stärken beibehalten, so von dem Bürokratie-Ding und von dem, ne, das ist alles erzählt. Aber einfach, weil wir so ganz viel davon gesehen haben und die Sehgewohnheiten anders sind, braucht das eine Stunde kürzer, um uns das zu erzählen.
Mhm. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Also das Bild, das am Ende ab, also das Bürokratie, die ganze Stunde, einfach wie systematisch einfach seine Bedeutung zerstört wird. Also nicht mal, weil Leute irgendwie quote unquote irgendwie böse sind, sondern einfach nur so, ja, okay, wir müssen uns um unsere Abteilungen Sorgen machen, wir wollen ja nicht schlechter dastehen, wir können ja nicht zugeben, dass er was Tolles gemacht hat, weil ansonsten geben wir ja zu, dass wir eigentlich nur im Weg rumstehen. Und dann so diese ganzen kleinen halt Argumente, wo er dann im System untergeht, aber nichtsdestotrotz die Nachbarschaft ihn halt trotzdem ins Herz geschlossen hat für die Sache, die er halt wirklich durchgezogen hat.
Ja. Ich meine, das ist auch die Kunst dessen, dass die Bürokratie so gut aufgebaut ist. Ne? Du verstehst, dass das, was er gemacht hat, ist so ein Kraftakt, dass ich zumindest es nicht mal den Leuten, den anderen Bürokraten übel nehmen, dass die es am Ende nicht alle so werden wie er. Weil das ist halt einfach so, ne? Das macht der Film, glaube ich, sehr effektiv. Der baut dieses System als so undurchdringlich und so als einzelner Mensch unüberwindbar auf, dass klar ist, dass du da einfach in dieselben Mühlen gemahlen wirst mit der Zeit, ohne dass du es, selbst wenn du idealistisch da reingehst, so, ne? Selbst wenn du dir jetzt vorne veränder was. Und dann stößt du auf Widerstände. Und der Typ hat es halt geschafft, weil er am Sterben war und das war der Sinn seines Lebens. Ne? Und wenn du nicht denselben Drive hast, nicht demselben existenziellen Druck, den dieser Typ hatte. Und auch die Freiheit, die damit herkommt, muss man natürlich auch sagen. Ne? Der hat jetzt nicht das Gefühl, er verschwendet Lebenszeit, wenn er da sitzt und so und einen Tag wartet, bis dieser Typ sich endlich um sein Anliegen kümmert, sondern so, nein, das ist mein Lebensinhalt für den Rest meines Lebens. So, ne? Ich mache nichts anderes mehr in diesem Dasein. Deswegen habe ich auch die Geduld, das zu tun. Ne? Das baut der Film ja so stark auf, dass dir klar ist, okay, ist eigentlich hoffnungslos in einem solchen System. Kann nur jemand in so einer Ausnahmesituation sowas erreichen. Und alle anderen sind halt auch nur Menschen und werden unter die Räder gemahlen und Teil des Getriebes und hart. Aber das ist es.
Ja, halt als Systemkritik halt extrem, extrem einfach markant auf den Punkt gebracht. Dass man halt als Einzelperson muss halt das Ende des Lebens kommen, um sich aufzuraffen, gegen die Bürokratie zu kämpfen.
Ja. Oh boy. Ja.
Aber was ich ganz lustig finde, weil ich man kennt ja irgendwie so diese Floskel von, oder nicht mal Floskel, aber auch so was ich öfter im Internet gelesen hatte oder wo ich öfter mal manchmal das Gefühl hatte, wo man hat sich einen Film angeschaut und man ist so, okay, dieser Film, der hat mir jetzt das Leben verändert. Oder dieses Buch. Oder was auch immer. Und es ist dieses große Eureka, das große Halleluja, und auf einmal wird man wieder zurück in den Alltag geschmissen und dann little by little ist man dann wieder so ein Gewohnheitstier und man geht zurück in sein Leben ohne sich, also im besten Fall hat man so ein bisschen was mitgenommen und im schlimmsten Fall ist man im häufigsten Fall ist man genau die gleiche Person, die man 2 Stunden vorher war.
Ja, deswegen ist so das Beste, was Kunst erreichen kann, ist eigentlich eine leichte Veränderung in der Wahrnehmung der Welt sozusagen, dass du die Dinge leicht anders wahrnimmst. Und erst das führt über Jahre und lange Zeiträume zu einer Verhaltensänderung, wenn überhaupt. So, ne, wenn das ist, was man erzielen will mit einem Kunstwerk.
Ja. Wir sind heute ganz schön deep geworden irgendwie und sehr nah am Film geblieben. Das ist sehr, ungewöhnlich.
Die ersten 5 Minuten einfach
komplett abschweifen.
Komplett abschweifen und dann
können wir uns konzentrieren.
Die Formel für die nächste Aufnahme.
Ja. Ich habe noch gar nicht gefragt, habt ihr irgendeine Lieblingsszene in diesem Film gehabt? Oder Sequenz?
Das ist lustig. Ich hatte mehrere, also mehrmals den Moment, wo ich mir das gedacht habe. Und weil ich hatte die ganze Zeit während des Schauens diesen Effekt, dass mir die ganzen einzelnen Szenen immer wieder, das kommt dann noch und das kommt dann noch und das kommt dann noch. Dann habe ich mich eigentlich sehr positiv an jede Szene, die neu begonnen hat. Also eigentlich das Einzige, woran ich mich wirklich gar nicht mehr erinnert habe, war, wo diese Gangster, wie wir in diesem letzten Ding sind und diese Gangster ihn auch noch bedrohen. Das hatte ich, also vielleicht habe ich ja kurz geschlafen.
Finde ich sehr stark.
Habe ich mich nicht dran erinnert. Und bei allem anderen war immer so, oh shit, ja genau, das war ja auch noch. Und oh, das war gut und das war gut. Und was halt hängen geblieben ist, ist so dieser Dialog, den er mit der Frau hat über das Generationending. Könnte nicht mal genau sagen, warum das ein Thema ist, das gerade jetzt hängen bleibt. Aber das war so, auch da habe ich mich, glaube ich, nicht mehr so gut dran erinnert. Und dann war es so, oh shit, ja, okay, das ist profound und vielschichtiger, als ich es gedacht hätte von dem Film. Ich will gar nicht mal sagen, ob das die Lieblingsszene ist, aber das ist die, die jetzt auf jeden Fall sich präsentiert dafür.
Für mich waren es tatsächlich so zwei Momente, die halt auch irgendwie so gut auch, also im ersten Teil, über den wir jetzt nicht so viel geredet haben, wo es halt einfach so, okay, Diagnose und ihm geht's richtig schlecht. Und ich mag den ganzen, ganze Anfangssequenz mag ich sehr. Also quasi, wie der Film anfängt über dein Cancer, dann diese ganze im Kreislaufen von den Frauen in der Bürokratie und dann diese bisschen mehr oder weniger so ein bisschen jokey gespielte, wenn sie dir diese Diagnose geben, dann bist du gefickt. Ja. Und dann kommt es so nach und nach, wird das dann gezeigt, was ich. Ja, es war sehr effektiv. Aber für mich tatsächlich war das da, wo er wirklich für mich ganz unten angelangt war, wo die erste Szene, wo sein Sohn und seine Frau nach Hause kommen, über ihn reden und dann ihn im Wohnzimmer oder in ihrem Zimmer entdecken und er so einfach komplett weg ist. Einfach im Dunkeln hockt, ins Nichts starrt und dann quasi in sein Zimmer rübergeht und dann das Bild seiner toten Frau anschaut und sich hinlegt. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist das Tiefste vom Tief, was ich mir vorstellen kann. Und es hat auch so, und das ist halt auch so eine Leistung halt auch vom Schauspieler von Shimura, dass halt das einfach so diese Bürde dann irgendwie auch trägt und zeigt, dass er da ist. Er ist einfach zerstört. Und dann quasi dann der Sprung, dass er dann auf einmal offenbart zu dem Schriftsteller, was da gerade eigentlich los ist. Und er so langsam checkt, was ist. Und dann so dieser Umschwung kommt in diese Nacht des Feierns, fand ich eine schöne Linie einfach.
Ja, sehr stark.
Ich glaube, also an die Yakuza habe ich auch gedacht, irgendwie was Favorite-Scene angeht. Weil es einfach so quotable ist irgendwie. Ich hab nicht die Zeit, Leute zu hassen.
Ja, ist gut. Das ist
schon sehr, sehr cool. Aber was mich tatsächlich und das ist vielleicht ein bisschen der obvious Pick, aber die Szene in der Bar, wo er das erste Mal dieses Lied singt, ist so krass irgendwie, weil er da einfach so ein Fremdkörper ist in dieser Szenerie. Mhm. Er einfach, ne, das ist quasi, er wünscht sich dieses Lied und sie lachen erstmal so ein bisschen drüber und dann fängt er an zu singen und es ist einfach, ne, alle verstummen plötzlich. Es ist auch so graduell, wie wir quasi zu ihm rüberfahren und dann so dieser generelle Habitus, mit dem er das singt, so fast ein bisschen possessed, wie er da sitzt. Das ist einfach grandios. Finde ich sehr stark. Habe ich auch eine Trivia im Nachhinein dazu gelesen, dass er die Anweisung bekommen hat, es so, also als er rehearsed hat dafür, es so zu singen, als sei er ein Mann. Moment, das muss ich jetzt vorlesen, damit ich es nicht falsch sage. Sing the song as if you are, also er soll das Lied singen, als wäre er ein Fremder in einer Welt, in der niemand glaubt, dass er existiert. Sehr spezifisch irgendwie, sehr, sehr.
Das ist jetzt so eine Regieanweisung, wo man jetzt sagen würde, als erstes, naja, das kannst du erstmal nicht spielen, aber naja, ja, also wenn du dir viel Gedanken dazu gemacht hast,
schon. Es geht halt darum, so ein Gefühl von Fremdheit zu erwecken und von na, also ich bin jetzt hier irgendwie in der, ich weiß nicht, was mein Platz in dieser Welt ist und ich realisiere so langsam, dass ich diese Frage immer vor mir hergeschoben habe und so, also das ist so ein bisschen so ein, der existenzielle Part einfach.
Genau, es ist ja auch so, er singt das ja so dünn und unsicher, so fast so nach, okay, er traut sich nicht, den Platz einzunehmen, jetzt hier sich so preiszugeben, ne, so viel Raum einzunehmen. Er singt es ja so für sich und die hören dann halt alle zu, aber es hat die ganze Zeit sowas von, okay, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Raum einnehmen darf. Darf ich mich so öffnen? Darf ich mich so offenbaren und so weiter? Also ich glaube, das hat schon was davon.
Und ja, es ist einfach eine thematisch starke Szene für mich, glaube ich. Ja, also thematisch stark und einfach das Gefühl ist einfach der Vibe. Der Vibe ist einfach da. Nice. Ich habe ihn für mich einsortiert. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr ihn eingeordnet? Sehr schön, sehr schön. Bei mir ist noch klar. Irgendwas, was ihr vorher sagen wollt, bevor wir zur Liste übergehen? Alles klar. dann
ich,
Ich denke mir jedes Mal, weißt du, jedes Mal denke ich mir, ich könnte mir ja was irgendein vorher Fazit, überlegen, was ja. ich jetzt super witty noch in den Raum schmeißen
aber
kann.
Aber dann kannst du es dir einfach für dein
in dem Moment
Fazit aufheben, wenn, du noch was, wenn dir noch was einfällt. Okay, Ted, wo ist er bei dir?
Ja, schon, bei mir ist er ich habe das Gefühl, ich war ziemlich negativ, aber war ich gar nicht. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich finde es einen sehr guten Film. Er ist einfach mein least favorite von den
Kurs. Wir haben ihn alle gleich bewertet. Ne?
Er ist also dementsprechend auch eigentlich ziemlich hoch bei mir gelandet, finde ich. Und zwar auf 54.
Ja.
Hinter 2001 A Space Odyssey und über Inglourious Basterds.
Cool.
Jo, also bei mir ist er nicht so hoch. Ich finde, der verdient absoluten Platz in der Top 250. Auch jetzt nicht so weit unten. Also ich glaube, ich finde, er ist ganz okay, wo er ist. Ich habe ihn auf Platz 68 hinter Django Unchained und For the Prestige.
Okay. Ich denke auch, dass er da reingehört. Ich habe ihn in meine Ecke der warum fällt mir eigentlich dieses Wort so schwer, dass ich es mir merke? Der sentimentalen Filme oder der emotionalen Filme, dass er so ein bisschen gelandet. Er ist über City Lights und unter Coco auf Platz 60. Und ja, ich habe Coco über ihm. Don't add me.
Ist fein.
Bei mir ist, glaube ich, er ist auch bei mir darüber.
Ja.
Also.
Ich freue mich irgendwie noch mehr von Kurosawa zu sehen. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr diverse Filmografie irgendwie. Und ich fand ihn auch sehr cool. Würde ihn, glaube ich, nicht noch mal angucken jetzt unbedingt so direkt. Uneingeschränkt empfehlen, vielleicht für einen Religionsunterricht, aber da habe ich, selbst da habe ich das Gefühl, oder Ethikunterricht oder so, je nachdem.
Ethikunterricht, also, ja.
Ja, aber selbst da habe ich das Gefühl von gibt es vielleicht einfach bessere auch aktuell.
Nee, ich meine, also fairerweise, wenn man einfach, wenn man das Gespräch haben will, aber jetzt nicht Schüler vor einen 2,5 Stunden Schwarz-Weiß-Film aus den 50ern aus Japan setzen will und halt nicht den Instant Turn-Off bei den Schülern erreichen möchte, den das halt leider oft hat, dann kann man ja das einfach das britische Remake von diesem Jahr, Living, nehmen. Das ist eine Stunde kürzer und erzählt exakt dieselbe Geschichte. Es ist exakt dasselbe Drehbuch.
Mhm.
Ja, ich glaube, Ikiru ist schon so ein Film, wo man, wenn man jetzt nicht an Filme interessiert, wenn man den als Teenager so irgendwo aufgesetzt kriegt, dann so,
da habe ich nicht so viel Bock drauf. Das ist schon wohl.
Na, wenn du Glück hast, hast du eine Person in der Klasse, die ein Erwachen hat bei diesem Film. Aber,
genauso wie im Film
das
selber.
Das ist die größte Ausbeute,
eine Person, die so ein bisschen was sein Leben ändert.
Genau. Mhm. Eine Person, deren Leben du gerade verändert hast.
Da ist der Film auch selber realistisch drüber.
Ja. Und das ist gut. Ich meine, ich mag, dass er so am Boden bleibt und es nicht quasi, ach, die Welt ist verändert und alles gut.
It's
ist,
a wonderful, it's a wonderful
life. Sondern
der bei mir höher ist, weil ich keine Ahnung. Mhm. I have a fable for Kitsch, was soll ich sagen?
Ja. Er ist stärker in seiner Sicht.
Ist auch okay.
Also ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich freue mich sehr auf den nächsten Film, den wir besprechen werden. Ich habe das Gefühl, wir nehmen jetzt gleich den nächsten Film direkt danach auf. So. Aber ihr werdet ihn dann erst nächstes Mal hören, wenn wir wieder was rausbringen. Das wird wahrscheinlich eher so in 4 Wochen sein. Außer es ist Weihnachten dazwischen, wer weiß das schon. Ich bin so rausgekommen mit meinem Abschätzen, wann was rauskommt.
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ja,
es wird einfach rausgebracht.
I refuse.
Irgendwann zwischen Dezember und Januar wird das hier wahrscheinlich rauskommen. Und dann hört ihr nächstes Mal aber, wenn wir über Citizen Kane sprechen.
Hell yeah.
The Citizen Kane of Movies. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes hört, könnt ihr es ja bewerten. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, ne? Das sagen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Stimmt. Aber es könnt ihr machen. Ich habe realisiert, dass man auf Spotify Leute bewerten.
Sollte man eigentlich immer sagen.
Sollte man sagen, ne? Wäre schön. Ansonsten, wir bringen alle 2 Wochen Reviews raus oder nächste Woche dann Directed By oder ein Special, je nachdem, wie es halt rauskommt. Ihr findet uns auf Facebook, X oder Instagram.
Oh boy. Facebook, Twitter oder Instagram, wo wir das alles auch posten, wenn was rausgekommen ist, sodass ihr den Feeds folgen und uns folgen und überall folgen könnt. Und falls ihr eine Challenge oder irgendwas für uns habt, könnt ihr das gerne auch schreiben auf planetfilmgeek@gmail.com. Bis dann, bleibt doch so lebensfroh wie Kanji Watanabe. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Cute.